Die Presse.
Auch dieses Wochenende scheint man im Nahen Osten von einem Waffenstillstandsabkommen weit entfernt. Während der rechtsextreme israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, mit einem Gebet am Jerusalemer Tempelberg provoziert, schockieren Bilder aus Propagandavideos der Hamas, die abgemagerte israelische Geiseln zeigen. Mein Name ist Christine Meierhofer und das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Dabei würde jeder Tag zählen, nicht nur für die etwa 20 noch lebenden Geiseln, sondern auch für 2,1 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser, die weiter im abgeriegelten Gazastreifen ohne ausreichende Lebensmittel und medizinische Versorgung, ohne funktionierende Infrastruktur ausharren und um ihr Leben fürchten müssen. Israel hat bis vor kurzem keine Einfuhr von Hilfsgütern in den abgeriegelten Gazastreifen erlaubt. Humanitäre Organisationen wie Oxfam, Save the Children oder Ärzte ohne Grenzen warnen, trotz zuletzt teilweise wieder zugelassener Hilfslieferungen, vor dem Erreichen eines Kipppunkts und einer Massenhungersnot. Und im Studio zu Gast ist heute bei mir Laura Leiser, die Geschäftsführerin von Ärzte ohne Grenzen Österreich. Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Leiser, Ärzte ohne Grenzen ist schon seit vielen Jahren im Gazastreifen in Einsatz. Geben Sie uns einmal Einblick, wie sehr hat sich dieser Einsatz seit dem Oktober 2023 verändert?
Ärzte ohne Grenzen, wie Sie gesagt haben, ist schon seit langem in den palästinensischen Gebieten, also sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland im Einsatz seit 1989. Und natürlich hat sich unser Einsatz im Gazastreifen massiv verändert seit eben der Eskalation des Konfliktes. Das heißt, wir haben unsere regulären Projekte, die wir im ganzen Gazastreifen gehabt haben, eigentlich von einem Tag auf den anderen aufhören müssen und anpassen müssen und sind seitdem eigentlich, sage ich mal, in einer ständigen Phase des Reagierens und so gut wie möglich mit sehr, sehr wenig zu arbeiten. Also wir haben gerade um die 950 lokale Kolleginnen und Kollegen vor Ort, um die 34 internationale Kolleginnen und Kollegen und versuchen trotz der, sage ich mal, sehr herausfordernden Umstände, ja, mehrere Kliniken selber zu betreiben, auch Feldspitäler und eben andere zu unterstützen im ganzen Gazastreifen, so gut wie es irgendwie geht.
Das heißt, es ist eine Mischung aus Zusammenarbeit mit Gesundheitsinstitutionen und Infrastruktur vor Ort und auch eigenen Strukturen?
Genau, so arbeiten wir meistens weltweit, je nachdem, was wir vorfinden, aber es ist oft eben so eine Mischung. Genauso ist es dort vor Ort auch, wobei man sagen muss, dass wir jetzt in der Zeit eben seit Oktober 23 schon 18 Gesundheitseinrichtungen evakuieren haben müssen und dann eben unter anderem auch 2 Feldspitäler aufgebaut haben, die wir betreiben und so einfach sehr, sehr flexibel sein müssen mit unserer Arbeit, die wir dort vor Ort machen.
Inwieweit sind eigentlich Medikamente oder andere medizinische Güter, die Sie für Ihre Arbeit bräuchten, vorhanden?
Das ist eine absolute Mangelware und zwar schon seit vielen, vielen Monaten und es wird eigentlich jeden Tag schlimmer, was dazu führt, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in den medizinischen Einrichtungen mittlerweile, sage ich mal, Behandlungen entweder gar nicht durchführen können oder zum Beispiel auch chirurgische Eingriffe durchführen müssen ohne ausreichenden Medikation, also ohne ausreichende Sedierung, schmerzhafte Eingriffe. Wir haben, ja, beruhend auch auf unseren Daten, wir haben ja mittlerweile hunderttausende Patientinnen und Patientendaten von den letzten Monaten und die zeigen ganz eindeutig, dass zum Beispiel sehr viele von den Verletzungen über 85% von Explosivwaffen herkommen. Das heißt Bomben, Granaten und so weiter. Und ein Drittel davon sind Kinder und ein Drittel davon sind Frauen von den Patientinnen und Patienten, die wir behandeln. Und jetzt können Sie sich vorstellen, so schwierige, schlimme Verletzungen und oft dann keine Schmerzmittel, zum Beispiel bei der Behandlung oder Sedierung. Das heißt, ja, es kommen wirklich alle an ihre Grenzen.
Nach Angaben des Welternährungsprogramms lebt inzwischen ein Viertel der Bevölkerung unter hungernotähnlichen Bedingungen. Unter anderem hat Ihre Organisation gemeinsam mit vielen anderen Organisationen vor einer drohenden Massenhungersnot gewarnt. Nach welchen Kriterien werden Hungers- und Nahrungskrisen beurteilt und wie wird die Lage in Gaza aktuell eingestuft?
Da gibt es ganz genaue, unabhängige wissenschaftliche Kriterien, wie das beurteilt wird, von einem internationalen Institut auch. Was wir immer machen, das ist jetzt nicht nur im Gazastreifen so, sondern generell in unseren weltweiten Einsätzen. Wir haben ein kleines Band, das den Umfang vom mittleren Oberarm misst, bei Kindern unter 5 vor allem. Und je nachdem, ob es dann grün, gelb oder rot anzeigt, wissen wir, wie schwer mangelernährt das Kind eben ist oder auch nicht. Das ist eine sehr einfache, aber sehr wirksame Methode, die wissenschaftlich bewiesen ist. Und es ist so, dass bei den Patientinnen und Patienten, die in unseren Gesundheitseinrichtungen zurzeit sind, wirklich ein Viertel der Kinder mittlerweile akut mangelernährt ist, dass sich diese Anzahl auch massiv vergrößert hat und wir da leider einen sehr negativen Trend sehen. Das heißt, dass immer mehr Kinder mangelernährt sind, aber auch schwangere Frauen. Das heißt, wir haben auch öfter Fälle, also es ist auch ungefähr ein Viertel der schwangeren Frauen, die mangelernährt sind, und wir haben öfter Fälle, wo schwangere Frauen zum Beispiel im 6. Monat nur mehr 40 Kilogramm wiegen. Ich glaube, jeder und jede, die selber schon mal Kinder bekommen hat, weiß, dass das nicht gesund sein kann. Das führt natürlich auch dazu, dass diese Frauen dann oft eine Frühgeburt haben. Das heißt, die Frühgeburtrate steigt sehr. Und auch dafür sind wir natürlich dann fast nicht mehr ausgerüstet, frühgeborene Kinder gut zu versorgen, was dazu führt, dass wir teilweise Brutkästen mit 4 bis 5 Kindern in unseren Spitälern haben, was natürlich medizinisch ein absoluter Wahnsinn ist. Und was mir auch immer, wenn ich ehrlich bin, ja, sehr nahe geht, ist, dass viele Frauen, die dann gebären, selber so mangelernährt sind, dass sie nicht mehr stillen können. Das heißt, sie produzieren keine Milch mehr, aber der Zugang zu Babymilch ist auch nicht vorhanden, geschweige denn von hygienischen Voraussetzungen, um Babymilch anzurühren. Das heißt, dass die kleinen neugeborenen Babys eigentlich fast keine Chance haben auf ein gesundes Leben.
Welche Langzeitfolgen können denn solche Zustände haben?
Hunger hat massive Langzeitfolgen, jetzt abgesehen davon, dass es im akuten Stadium einer Mangelernährung dazu führt, dass man sehr viel krankheitsanfälliger wird und sich das natürlich auch gegenseitig verstärkt. Es gibt viele wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass Hunger vor allem während der Kindheit Auswirkungen hat auf das Immunsystem für den Rest des Lebens. Das heißt, das wird nie wieder so stark wie bei einem Menschen, der keine Mangelernährung erlebt hat. Und natürlich hat es auch generell auf die körperliche, aber teilweise auch auf die geistige Entwicklung Auswirkungen, je nachdem, wie schwer der Hunger war und wie lange.
Inwieweit sind eigentlich auch Einsatzkräfte von Ärzte ohne Grenzen oder anderen humanitären Organisationen vor Ort von diesen Einschränkungen betroffen?
Ja, wir sitzen da alle eigentlich im selben Boot mit denselben Herausforderungen. Es ist so, dass wir versuchen, zum Beispiel in unseren Kliniken und unseren Gesundheitseinrichtungen den Patientinnen und Patienten zumindest eine Mahlzeit pro Tag zur Verfügung zu stellen. Und das ist jetzt keine ausgewogene Mahlzeit. Nein, das ist einmal ein bisschen Reis oder ein bisschen Linsen oder so. Die bekommen wir durch Unterstützung auch von anderen Organisationen, die vor Ort tätig sind. Aber selbst das geht sich nicht immer aus. Das heißt, wir können nicht einmal mehr eine Mahlzeit pro Patient, Patientin pro Tag zur Verfügung stellen. Jetzt muss man sich vorstellen, dass diese Menschen eben oft schwere Verletzungen haben oder schwere Verbrennungen und dass das eigentlich den kalorischen Bedarf nochmal massiv erhöht. Das heißt, die bräuchten eigentlich sehr dringend mehr und ausgewogeneres Essen als sonst normalerweise auch noch. Und natürlich, wenn wir auch unseren Patientinnen und Patienten kein Nahrungsmittel zur Verfügung stellen können, ist das bei unseren Einsatzkräften genauso. Das heißt, es ist leider mittlerweile gang und gäbe, dass viele eben allerhöchstens eine Mahlzeit pro Tag haben, manchmal auch tagelang keine. Auch die Familien, die natürlich dort sind von ihnen. Und das hat ja große Auswirkungen. Und ich sage mal, sie versuchen trotzdem ihr Bestes zu geben unter diesen sehr, sehr schwierigen Bedingungen, die sie auch selber haben.
Unter anderem Ärzte ohne Grenzen kritisiert die Gaza Humanitarian Foundation massiv. Also das ist jene Privatstiftung, die in den letzten Monaten von der israelischen Regierung damit beauftragt wurde, humanitäre Hilfsgüter im Gazastreifen zu verteilen. Unter anderem deswegen, weil sie nicht nach humanitären Prinzipien arbeite. Was sind diese humanitären Prinzipien und was bedeutet das in der Praxis für humanitäre Hilfe?
Die humanitären Prinzipien sind eigentlich die Grundlage, wie wir als humanitäre Organisation arbeiten können oder andere humanitäre Organisationen auch. Da geht es eigentlich darum, dass wir unabhängig, neutral und unparteiisch arbeiten. Das heißt, dass wir wirklich nach Bedarf helfen und selber entscheiden, wo der Bedarf ist und quasi dort helfen, wo der Bedarf am allergrößten ist und keinen Unterschied machen, wer denn diesen Bedarf hat. Und das ist mit der eben von Ihnen genannten Gaza Humanitarian Foundation ja in keinster Weise der Fall. Es ist so, dass es da verschiedene Verteilzentren gibt, die im Gazastreifen sind, teilweise sogar in sogenannten Sperr- und Evakuierungszonen, wo Menschen eigentlich gar nicht sein dürften und wo es noch gefährlicher ist als in den 12%, die unter Anführungszeichen noch sicher sind, obwohl dort auch regelmäßig Angriffe stattfinden. Das heißt, die Menschen müssten einmal in diese Sperrzonen kommen. Dann kann man sich vorstellen, dass niemand, der schwächer ist, das tun kann. Das heißt, kranke Menschen, alte Menschen, Kinder, teilweise auch Frauen haben eigentlich überhaupt keine Chance, dort überhaupt hinzugehen, um eben Nahrungsmittelunterstützung zu bekommen. Das heißt, es werden vor allem Männer hingeschickt, wenn eine Familie überhaupt noch einen gesunden Mann hat, um dorthin zu schicken. Die Menschen, soweit wir wissen, stehen dort dann teilweise stundenlang auf Hoffnung, dass sie Nahrungsmittelhilfe bekommen. Und sehr viele bekommen keine, beziehungsweise kommt es auch fast jedes Mal anscheinend zu gewalttätigen Ausschreitungen, die dazu führen, dass es viele Verletzte gibt und eben auch viele getötete Menschen, die sich eigentlich nur um Essen anstellen für ihre Familie. Und es ist mittlerweile so schlimm, dass unsere Gesundheitszentren, die in der Nähe von diesen Verteilzentren sind, ihren Plan, also ihren Personalplan daraus ausrichten, ob Verteilungen stattfinden oder nicht, weil wir davon ausgehen mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, dass es nachher zu Massenverletzten kommt, ein Anstieg von Massenverletzten in unseren Kliniken.
Aktuell lässt die israelische Regierung Hilfslieferungen in kleinem Ausmaß wieder in den Gazastreifen an die 200 Lkw-Ladungen pro Tag, nach manchen Angaben. Kann diese Menge in irgendeiner Weise etwas ausrichten, die Situation verbessern?
Also das Ganze, ja, ist der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Man muss sich vorstellen, dass vor der Blockade um die 500 LKWs jeden Tag in den Gazastreifen reingekommen sind. Jetzt muss man sich dazu vorstellen, dass der Gazastreifen ja abgeriegelt ist und sonst keinen Zugang hat und mittlerweile ja auch sämtliche Infrastruktur zerstört ist. Das heißt, auch das bisschen, was vorher vielleicht selbst produziert wurde oder so weiter, nicht mehr möglich ist. Und eben aufgrund von einer wochen-, monatelangen Blockade eigentlich die gesamte Bevölkerung mittlerweile mangelernährt ist. Das heißt, es ist ein unglaublicher Bedarf da. Es fehlt an allem: Nahrungsmittel, sauberem Trinkwasser, Medikamente, wie wir vorher gesprochen haben, aber zum Beispiel auch Treibstoff. Und warum ist Treibstoff so wichtig? Weil das die einzige Möglichkeit ist, dort mittlerweile Strom zu generieren. Das heißt, die Stromzufuhr wurde gekappt, die ganzen Solaranlagen wurden zerstört. Das heißt, man braucht Generatoren, um Strom zu generieren, was natürlich für zum Beispiel den Betrieb von Intensivstationen oder eben auch von neugeborenen Stationen ganz, ganz wichtig ist. Und wir hatten jetzt auch schon leider immer wieder den Fall, dass wir keinen Strom mehr hatten und das dann abdrehen mussten und auch wirklich Kinder, die sonst überlebt hätten, gestorben sind. Das heißt, es wird durch dieses tröpfchenweise Reinlassen eigentlich das Problem per se nicht gelöst. Es kommt viel zu wenig rein. Die Menschen bräuchten sehr viel mehr, eigentlich jetzt genau ungehinderten Zugang zur humanitären Hilfe. Und wir sehen, dass sich das Ganze einem ganz gefährlichen Kipppunkt nähert. Das heißt, Hunger ist etwas, das entwickelt sich langsam, aber wenn es einen gewissen Kipppunkt der Mangelernährung erreicht, kann das natürlich auch wirklich dann zu Massensterben führen. Und das ist etwas, das durch diese derzeitigen 200 oder wie auch immer LKWs pro Tag nicht ausreichend verbessert wird.
Da gibt es außerdem dann auch Berichte, etwa von der UNO, dass die Verteilung dieser wenigen Güter extrem schlecht funktioniert, dass etwa zu Plünderungen kommt oder Güter dann auf dem Schwarzmarkt landen. Wie könnten solche Entwicklungen vermieden werden?
Das ist ganz einfach, indem man die Grenzen öffnet. Das ist eine politische Entscheidung und einfach ausreichend Hilfe zulässt. Und man muss sich vorstellen, dass diese Menschen wirklich verzweifelt sind. Wir haben ganz oft Eltern bei uns in den Kliniken, die wirklich herzzerreißend darum bitten, dass wir Essen für ihre Kinder haben, das wir aber auch nicht haben. Und natürlich, wenn dann was reinkommt, ist die Verzweiflung so groß, dass jeder versucht, sich was zu schnappen, was auch irgendwie geht. Besonders eigentlich zynisch sehen wir auch den Abwurf, also per Luft von Hilfsgütern. Warum? Weil da viel weniger abgeworfen werden kann, als eben über LKWs eingeführt werden kann. Und noch dazu, auch hier muss man sich wieder vorstellen, es sind mittlerweile nur mehr 12% eben des Gazastreifens als sichere Zone deklariert. Das sind Unmengen an Menschen auf engstem Raum zusammengedrängt. Werden die Hilfsgüter dort abgeworfen, gibt's mit sicherer Wahrscheinlichkeit Verletzte. Es gab auch schon einmal diese Versuche, da gab es sogar Todesopfer damals vor ein paar Monaten. oder sie werden außerhalb dieser sicheren Zone abgeworfen. Das heißt, dass sich dann die Menschen wieder in Gefahr begeben müssen, dorthin zu kommen und eben ja in die sogenannten Sperrzonen eindringen zu müssen, um Zugang zu Nahrungsmitteln zu haben.
Was wäre denn notwendig, um den bisher angerichteten gesundheitlichen Schaden abzuwenden bzw. wieder gut zu machen?
Wie gesagt, manche Dinge haben wirklich Langzeitfolgen, aber um Schlimmeres zu verhindern, wäre es eigentlich sehr, sehr dringend notwendig, dass man wirklich ausreichend humanitäre Hilfe zulässt und vor allem auch Zugang zu den Menschen bekommt. Das heißt, im Endeffekt geht es darum, endlich einen Waffenstillstand durchzusetzen und einzuhalten, ungehinderte humanitäre Hilfe auch zu den Menschen, die es am dringendsten brauchen, zuzulassen und ja, hier einfach so schnell wie möglich zu helfen. Und das soll jetzt gar nicht polemisch klingen, aber es zählt hier wirklich jeder Tag, weil eben die Auswirkungen von schwerer Mangelernährung nicht mehr so leicht rückgängig zu machen sind.
Rund um die Berichterstattung über den Hunger werden jetzt auch Debatten geführt. Also mehrere Bilder von hungerleidenden Kindern sind durch internationale Medien gegangen. Etwa ein Beispiel, das Bild des 18 Monate alten Mohammed Al-Matouk. Später wurden dann Vorwürfe laut, diese Kinder hätten chronische Erkrankungen. Bilder von ihnen als Bebilderung für den Hunger zu verwenden, sei irreführend. Können nur gesunde Menschen Hunger leiden?
Nein, natürlich nicht. Im Gegenteil, oft trifft es kranke Menschen noch sehr viel härter. Oft ist das ja auch ein Kreislauf, ein negativer, ein Teufelskreis eigentlich, in den vor allem Kinder reinkommen. Man muss sich vorstellen, dass, ich habe es vorher erwähnt, zum Beispiel kaum mehr Zugang zu sauberem Trinkwasser herrscht im Gazastreifen, was dazu führt, dass sehr, sehr viele Kinder an Durchfallerkrankungen leiden. Natürlich, wenn ich jetzt schon mangelernährt bin und dann auch noch eine Durchfallerkrankung hat, dann spitzt sich das Problem natürlich umso mehr zu und ich bräuchte eigentlich umso mehr gute, gesunde, ausreichende Nahrung, um das wieder wettmachen zu können. Und wie schon vorher gesagt, Menschen, die verletzt sind, Menschen, die krank sind, haben eigentlich oft besonders hohe Bedarf an Kalorienzufuhr. Das heißt, gerade kranke Menschen, gerade schwache Menschen haben noch einen höheren Bedarf an Kalorien oft. Aber ja, wir sehen eben mittlerweile auch und das wirklich mit unseren eigenen Augen. Wie gesagt, wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort, auch internationale Kolleginnen und Kollegen, die sehr erfahren sind, die schon weltweit in vielen Einsätzen waren und die alle schlagen wirklich Alarm, was die Situation vor Ort betrifft.
Als jemand, der sich beruflich der humanitären Hilfe verschrieben hat, wie beobachten Sie dann solche medialen Diskussionen?
Wenn ich ehrlich bin, und das ist eine sehr persönliche Antwort, geht mir das sehr nahe, weil ich den Eindruck habe, dass da sehr viel Polemik dahinter steht und eigentlich das Schicksal von Menschen politisch verwendet wird, um Druck aufzubauen, beziehungsweise eben um zu verhindern, dass geholfen wird. Und wenn ich dann Berichte eben von meinen Kolleginnen und Kollegen vor Ort kriege, die, ja, ich bin selber Mutter von zwei Kindern, wenn ich dann höre, dass Kinder in unseren Kliniken sind, wir leisten neben chirurgischer Hilfe und eben Kinderheilkunde und Geburtenhilfe auch psychosoziale Unterstützung, was unglaublich wichtig ist, nachdem die Menschen dort so unter Druck stehen. Und wenn dann Kinder, die bei uns sind, sagen, sie wollen eigentlich einfach nur mehr sterben, weil im Himmel gibt es keinen Hunger, dann geht das schon sehr nahe. Und ja, das frustriert schon sehr.
Ärzte ohne Grenzen fordert die österreichische Regierung auf, wirksamen Druck auf die israelische Regierung auszuüben. Jetzt hat Österreichs Außenministerin Beate Meindl-Reisinger vor etwa zwei Wochen einen gemeinsamen Brief von 29 Ländern unterzeichnet, der eben ein Ende des Kriegs im Gazastreifen, mehr humanitäre Hilfe und die Freilassung der Geiseln fordert. Ist das aus Ihrer Sicht ausreichend?
Also wir sind sehr froh, dass die Frau Außenministerin das getan hat. Das ist ein sehr wichtiger erster Schritt. Nur, wie gesagt, läuft uns die Zeit davon, jetzt von Rhetorik, also von Worten auch wirklich zu Handlungen zu kommen. Und genau da fordern wir, aber auch andere Organisationen, die österreichische Regierung ganz klar auf, endlich auch Handlungen zu setzen. Das heißt, wirklich alles in ihrer zur Verfügung stehenden Macht zu tun, damit sich was verändert. Das ist bilateral, das ist natürlich über die EU, das kann in den Vereinten Nationen sein. Das heißt, hier wirklich auch eine Veränderung zu bewegen. Und es wäre eigentlich ganz einfach. Es geht um die Einhaltung des internationalen humanitären Völkerrechts, dem wir uns alle verpflichtet haben. Es geht darum, dass Menschen geschützt werden, Zivilistinnen und Zivilisten, dass eben Kliniken, Krankenhäuser nicht angegriffen werden, was derart sehr oft auch der Fall ist, und dass eben uneingeschränkt humanitäre Hilfe auch zulässig ist.
Ist die österreichische Regierung auch gefordert, aktiv Hilfe zu leisten?
Also ganz konkret geht es unserer Meinung nach zum Beispiel auch darum, medizinische Evakuierungen zu unterstützen. Es ist so, dass es eben aufgrund der Umstände im Gazastreifen mittlerweile tausende schwer verletzte und auch schwer kranke Menschen gibt, auch sehr, sehr viele Kinder. Und hier fordern wir zum Beispiel, dass auch die österreichische Bundesregierung medizinische Evakuierungen, zum Beispiel dieser Kinder, unterstützt und aktiv in Österreich behandelt.
Ärzte ohne Grenzen wirft der israelischen Regierung, wie das auch andere humanitäre Organisationen und auch Völkerrechtsexperten und einige Genozidforscher tun, vor, Genozid zu begehen. Was lässt Ärzte ohne Grenzen zu dieser Schlussfolgerung kommen?
Also das ist wirklich kein Begriff, den wir leichtfertig benutzen. Wir sind natürlich auch keine rechtliche Organisation. Aber was wir sagen, ist, dass das, was wir jetzt über, ja, bald sind es dann leider 2 Jahre, nicht, was wir dort wirklich vor Ort beobachten, wo Zivilistinnen und Zivilisten nicht geschützt werden, wo humanitäre Hilfe nicht zugelassen wird, wo gezielt zivile Infrastruktur zerstört wird, so dass die Menschen eigentlich kaum mehr überleben können, wo es eben kein Wasser mehr gibt, man selber nichts mehr produzieren kann, etc., wo Gesundheitseinrichtungen regelmäßig angegriffen wird. Laut WHO ist es ja auch so, dass das der tödlichste Konflikt bis jetzt für humanitäre Helferinnen und Helfer ist, wo über 480 davon schon getötet worden, auch 12 Mitarbeitende von uns. Das sind alles Taten, die leider für den Bestand eines Genozids auch wirklich sprechen.
Jetzt haben sich erst dieses Wochenende Familienmitglieder von Geiseln, die immer noch in Gefangenschaft der Hamas sind, zu Wort gemeldet und davon gesprochen, dass ihre Familien einen zweiten Holocaust erleben. Und zwar angesichts neuer veröffentlichter Videos, die 2 israelische Geiseln in Gefangenschaft zeigen. Was sagen Sie diesen Familien und warum fordern Sie nicht auch die Freilassung der Geiseln?
Natürlich ist eine Geiselnahme genauso gegen jegliches internationales humanitäres Völkerrecht und wir fordern sehr wohl auch die Freilassung der Geiselnahme. Das ist gar keine Frage.
Frau Leiser, vielen herzlichen Dank.
Danke.
Und während das Forum der Geiselfamilien, Zitat, ein umfassendes Abkommen, das den Krieg beendet, fordert, scheint ein solches Abkommen, je mehr Zeit seit dem Oktober 2023 verstreicht, weiter in die Ferne zu rücken. Das war, was wichtig ist, am 4. August. Redaktionsschluss der heutigen Folge war um 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.